Brennpunkt, Fett und Zucker, unsichtbar und gefährlich, die familiäre Hypercholesterinämie. Und wenn man an das herangeht, dann sehen Sie, das ist ein Dia von 2001, da war die Sterblichkeit in Österreich an kardiovaskulären Erkrankungen noch 50%. Und es ist doch innerhalb von 15 Jahren gelungen, das auf 40% abzusenken. Und das hat viele Ursachen und nur eine davon ist, dass man natürlich auch die Stoffwechselkomplikationen anders bewertet. Wenn Sie sich das hier mal anschauen, dann sehen Sie, was passiert, wenn wir Kinder haben, die einen satten Tess haben. Und dann sehen Sie, dass bei diesen Kindern wir früher immer gedacht haben, das sind jene Kinder, die irgendwelche Kardiomyopathien haben oder irgendeine Myokarditis haben. Und wenn Sie sich es aber in Wirklichkeit anschauen, dann sehen Sie, dass die häufigste Ursache unbekannt ist, weil einfach sehr viele Eltern dann die Obduktion verweigert haben, aber die häufigste Ursache, die wir klären konnten, sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Und wenn Sie sich das noch anschauen, dann sehen Sie, dass doch die Männer wesentlich häufiger betroffen sind als die Frauen. Und das sollten wir mitnehmen, dass Sie sehen, dass das durchaus etwas ist, was auch im Kindesalter durchaus als relevant zu erachten ist. Wenn man hergeht und sagt, welche Risikofaktoren gibt es, müssen wir uns nur auf das LDL-Cholesterin konzentrieren, dann ist es selbstverständlich so, dass es viele Risikofaktoren gibt, die alle teilweise beeinflussbar sind, teilweise nicht beeinflussbar sind. Zum Beispiel die genetischen Defekte können wir heute nur sehr bedingt beeinflussen. Aber es ist so, dass wir natürlich einen Risikofaktor haben, den wir heute gut therapieren können. Und das ist eben die Fettstoffwechselstörung. Wenn Sie sich das hier anschauen, dann sehen Sie etwas ganz Klassisches. Sie sehen hier diese milchige Trübung und das sind die Triglyceride, die wir hier drinnen haben. Und Sie sehen, hier wurde uns ein Patient geschickt zur LDL-Apherese, nachdem er die Intensivstation verlassen hatte. Und Sie sehen, er hat klinisch ein Pankreatitis gehabt, er hat septische Zeichen gehabt, war also vital bedroht. Und wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie Amylase, Lipase im Normbereich. Was ist hier falsch gelaufen? Man hat also hier mal hier irgendwo da drinnen gemessen, die Triglyceride und Amylase und Lipase. Und wenn wir aber hierher gegangen wären und dieses Serum ultrazentrifugiert hätten, also 24 Stunden in einer Zentrifuge gehabt hätten, dann wären die Lipide viel besser abgeflottet. Wir hätten unten ein Serum gehabt und das haben wir dann gemacht bei so einem Patienten. Der hat dann dort unten 46.000 Amylase und Lipase gehabt und genauso wie die Elektrolyte nicht wirklich verwertbar sind bei so hohen Hypertriglyceridemien, ist die Message das, dass Sie auch eine schwerste nekrotisierende Pankreatitis einfach übersehen, wenn Sie hier also in diesem Bereich Amylase, Lipase hier bestimmen. Wenn Sie sich anschauen, was ist hier LDL-Cholesterin mit fast 1000, das wäre ein Wert, den wir nicht einmal bei Homozygoten sehen. Was ist hier falsch gelaufen? Und da sehen Sie, das ist eigentlich, es gibt Lipoproteine und im Wesentlichen ist das das VLDL-Triglycerid. Das ist ein sehr triglyceridreiches Lipoprotein, das in der Leber gebildet wird und dann in die Zirkulation als Energieträger gesandt wird. Und so ein VLDL hat eine Halbwertszeit von 12 bis 15 Minuten beim Stoffwechsel gesunden. Sie können sich ausrechnen, wenn Sie einen Patienten, der wirklich 8 Stunden nüchtern gewesen ist, dann Blut abnehmen und Sie haben 400 Triglyceride, wie ausgeprägt ihm seine Triglyceridstoffwechselstörung ist, die aber nicht in der Regel nicht genetisch bedingt ist. Und wenn Sie sich es dann weiter anschauen, hier dieses IDL und hier wäre auch noch das VLDL-Cholesterin, das wird dann als LDL im Labor ausgewiesen, hat aber natürlich nichts mit LDL-Cholesterin zu tun. Und wenn Sie so einen Patienten von seinen Triglyceriden befreien, werden Sie sehen, dass sich das LDL in der Regel, obwohl es initial im Labor 800 oder 900 war, wieder normalisiert. Wenn man an die familiäre Hypercholesterinämie herangeht, dann ist es eine Erkrankung, die generell unterdiagnostiziert ist. In Österreich haben wir uns das einmal angeschaut, weniger als 5% der Patienten, die vor dem 35. Lebensjahr einen Myokardinfarkt haben, lassen die Kinder auf einen Stoffwechseldefekt untersuchen und da haben wir sicherlich enormen Aufholbedarf. Wie häufig ist so eine Erkrankung? Wir wissen es nach wie vor nicht wirklich. Wir schätzen zwischen 40.000 und 80.000 Patienten. Und wenn wir dann noch das LPKNA als auch genetisch determinierte Stoffwechselerkrankung hineinnehmen, dann würden wir noch wesentlich höhere Werte haben. Wenn man sich anschaut, wo sind die Defekte lokalisiert, dann sehen Sie, im Wesentlichen sind es LDL-Rezeptordefekte, selten sind die Apolipoprotein-Defekte. Und das, was in letzter Zeit mehr und mehr entdeckt wird, ist eine Gain-of-Function-Mutation, was das PCSK9 betrifft. Wir schätzen heute, dass das ungefähr 5% dieser genetisch bedingten Hypercholesterinämien ausmacht. Das große Problem bei allen Hypercholesterinämien ist, dass sie nicht nur schon so hohe Werte im Blut zirkulieren haben, sondern die LDL-Produktion in der Zelle wird dadurch gesteuert, dass über den LDL-Rezeptor beim gesunden Cholesterin in die Zelle aufgenommen wird. Und bei dem LDL, hier ist es so, dass die Leberzelle in dem Moment, wo sie LDL von außen hereinkriegt, stellt sie die Arbeit ein und produziert kein LDL. Wenn aber der LDL-Rezeptor defekt ist in homo- oder heterozygoter Form, kommt es zu einer deutlich gesteigerten Produktion von LDL-Cholesterin, sodass sich diese Erkrankung per se einfach vorantreibt. Wenn Sie sich das anschauen, wo gibt es in Österreich genetisch determinierte Stoffwechselerkrankungen, dann sehen Sie, dass wir in Wien heute schon über 20 Homozygote entdeckt haben. In Kärnten sind es 2 und in Vorarlberg sind es 3 und alle anderen Bundesländer sind scheinbar nicht betroffen von dieser Erkrankung. Die Wahrheit ist natürlich, dass sie hier einfach nicht diagnostiziert werden. Wenn man an das genetische Screening herangeht, dann sehen Sie, dass die Holländer, aber auch die Norweger und die Isländer und die Schweizer extrem viel investieren für die Diagnostik, für die genetische Untersuchung, was in etwa 800 bis 1000 Euro kostet. Und wenn Sie herunterschauen, dann sehen Sie, da haben Sie ja Chile, Brasilien, Mexiko, aber Österreich taucht hier nicht auf, weil wir erst in den letzten Jahren hier genetische Testungen langsam aber sicher durchführen. Wenn man Homozygote hernimmt, dann ist es nur, habe ich dieses Tier nur deswegen drinnen, damit Sie sehen, welche Bedeutung das Cholesterin hat. Und zwar, sowas sehen Sie nur im Libanon oder in Syrien, aber das sind durchaus Veränderungen an der Haut, die wir in Österreich festgestellt haben. Und das ist der jüngste Myokardinfarktpatient in Österreich. Das war ein 4,5-jähriges Kind mit homozygoter FH. Und wenn Sie sich anschauen, das war das Restlumen, was man gefunden hat. Und wenn Sie sich hier diesen riesigen atherosklerotischen Plak anschauen, dann ist es ein Querschnitt durch die LAD von diesem Kind. Und Sie sehen schon, wenn man einen Querschnitt durch die LAD kriegt, dass das natürlich auf der Pathologie gewonnen wurde. Wenn man hergeht, müssen wir genetisch testen. Sie sehen, die Holländer haben mittlerweile über 140.000 Leute genetische Testungen durchgeführt. Also überall, wo sie ein kardiovaskuläres Risiko finden, investieren sie hier sehr viel Geld. Und wenn man sich's anschaut, dann sehen Sie, wenn Sie aber nur hergegangen wären und hätten Cholesterin, Gesamtcholesterin bestimmt, dann hätten Sie gesehen, wenn das über 300 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit fast 100%, dass auch ein genetischer Defekt ist. Und Sie sehen, wenn ein 10-jähriges Kind über 230 Gesamtcholesterin hat, ist die Wahrscheinlichkeit 95% bis 100%, dass hier auch ein genetischer Defekt vorliegt. Und wenn Sie sich's anschauen, die Holländer haben zwar extrem viel weit über 1 Milliarde Euro investiert in die Diagnostik, aber sie behandeln diese Patienten nicht. Also sie haben hier 46 oder 50 Homozygote gefunden und haben sie nicht behandelt, also nur 6 behandelt. Und wenn sie sie behandeln, dann behandeln sie sie bis zum 18. Lebensjahr, machen dann eine Koronarangiographie und entlassen diese Patienten als koronargesund. Und sie haben also jetzt, gibt es das erste Gerichtsverfahren, was eine Patientin gewonnen hat, die wurde mit 18 Jahren als koronargesund entlassen und bis zum 22. Lebensjahr hat sie 2 Myokardinfarkte, einen Schlaganfall und eine Bypass-Operation hinter sich gebracht und hat jetzt also das Land geklagt und hat Recht bekommen. Wenn man sich hergeht und sagt, will ich das diagnostizieren, wie genau nehme ich das, wenn ich mir hier einen genetischen Defekt haben will, dann ist es heute so, dass wir diese Kriterien haben, dass wir sagen, wie hoch ist es, sind Symptome vorhanden, dann kann man sehr, sehr einfach und sehr, sehr rasch heute evaluieren, ob hier ein genetischer Defekt wirklich vorhanden ist. Ganz interessant, eine Studie aus dem AKH, der Kollege Distelmeier, hochgescheite Studie, und er hat sich primär auf das HDL konzentriert. Ich habe mich eher darauf konzentriert, dass es 92 Patienten waren, die innerhalb von 1,5 Jahren hier gesammelt wurden und ein Durchschnittsalter von 37 Jahren hatten. Und wenn man sich hier das LDL-Cholesterin anschaut, dann sehen Sie 132 Milligramm pro Deziliter. Das ist eigentlich nicht so wirklich aufregend und wir sind extrem überrascht, dass man sagen, eigentlich nicht die Kriterien für eine heterozygote familiäre Hypercholesterinämie erfüllt. Aber wenn Sie hierher schauen, dann sehen Sie, dass die Blutabnahmen 24 bis 48 Stunden nach dem Myokardinfarkt genommen wurden. Und wir wissen heute, dass beim Myokardinfarkt sich innerhalb von 24 Stunden das LDL-Cholesterin halbiert. Und wenn Sie jetzt hergehen und das mit 2 multiplizieren, dann war die Schwankungsbreite zwischen 216 und 326. Und dann sehen Sie, dass die Dimension eine andere ist. Und das ist eine ganz wesentliche Message, auch für alle Kardiologen, dass wir frühzeitig einfach akzeptieren müssen, dass hier eine Statintherapie auch bei Werten, die wesentlich niedriger sind, indiziert ist. Das kennen Sie wahrscheinlich. Es ist so, wenn ich einen genetischen Defekt habe, dann habe ich ab Geburt habe ich eine Cholesterinbelastung. Und Sie sehen, bei den Homozygoten dauert es im Mittel bis zum 15., 18. Lebensjahr, bis schwere kardiovaskuläre Komplikationen auftreten. Und das ist in etwa die Dauer, die ein atherosklerotischer Prozess braucht, um dann zu diesen Endstadien zu führen. Und es ist immer so, wenn wir einen Myokardinfarkt haben oder einen Schlaganfall haben, dann haben wir das Endstadium einer Erkrankung erreicht. Und eigentlich sollte die Domäne sein, dass wir frühzeitiger diagnostizieren und wesentlich frühzeitiger therapieren. Wenn wir an die Therapie herangehen, dann sehen Sie Triglyceride, haben wir nur ein bisschen Fibrate, Insulinresistenz, Lebensstil. Aber Sie sehen bei den cholesterinreichen Lipoproteinen, dass es doch hier eine ganze Menge an Medikamenten gibt, die wir heute einsetzen. Wenn man FH-Patienten nicht therapiert, dann führt man sie durchaus in den Bereich, dass sie ein sehr, sehr hohes Risiko haben. Und zwar im Vergleich zu behandelten Patienten besitzen unbehandelte heterozygote FH-Patienten ein 15-fach erhöhtes Risiko, an einer kardiovaskulären Erkrankung zu erkranken oder zu versterben. Im Vergleich zu einer gesunden Bevölkerung besitzen heterozygote FH-Patienten ein 100-fach gesteigertes Risiko, an einer KHK zu versterben. Und das sind Daten, die schon sehr beeindruckend sind. Und im Vergleich zu behandelten Patienten, was bringt es, wenn ich einen Heterozygoten wirklich der konsequent therapiere, sehen Sie, dass sein Risiko im Vergleich zu unbehandelten um 90% gesenkt werden kann. Und das ist etwas nur zum Schluss. Sie sehen, heute ist wahrscheinlich die häufigste genetische Erkrankung mit bis zu 5% in der Bevölkerung vorliegend, ist das so eine hohe LPKNA. Und zum Schluss, Sie sehen irgendwo mit den neuen Substanzen, haben wir das Gefühl, die Lipidologen, dass wieder etwas Morgenkröte hineingekommen ist in das Ganze. Und ich möchte nur zum Schluss noch einmal sagen, wenn ein Patient mit 18, 28 Jahren einen Myokardinfarkt hat, dann hat es ein atherosklerotischer Prozess wahrscheinlich vor dem 10. Lebensjahr begonnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Anschließend gleich an das, was Sie zum Schluss gesagt haben, kommt eine Frage aus dem Internet. Kann man bei Kindern Statine einsetzen und ab welchem Alter?
Also es gibt mittlerweile sogar Zulassungen. Ich glaube, der Bernhard weiß es besser. 8 oder 10. des Lebensjahres sind Statine zugelassen. Ja, also ab diesem Lebensalter kann man sie ganz normal verordnen. Man sollte nur wissen, dass man eher niedrig dosiert das machen soll. Es ist so, wenn Kinder extrem sportlich sind, haben wir extrem unangenehme Nebenwirkungsraten bei diesen Kindern. Und aber wird absolut gegeben und bereits in der Primärprävention, wenn sie die Kriterien einer familiären Hypercholesterinämie erfüllen.
Was würden Sie Patienten raten, wo in der Familie eine LPA-Mutation liegt, auch wenn der Cholesterin nur marginal erhöht ist?
Also das ist eine sehr schwierige Frage. Also primär heißt es immer, wenn LPKNA hoch ist, heißt es, LDL sollte zumindest unter 100, besser unter 70 sein. Dann profitieren diese Patienten enorm davon. Das Zweite ist, dass wenn wir junge Myokardinfarktpatienten, alle Kinder eingeladen haben zum Familienscreening, dann ist das etwas, was die Klinik bei Weitem überfordert. Also man muss das in den niedergelassenen Bereich umschiften. Nur dort, aber wir haben es doch geschafft, bei 40 solchen Patienten alle Kinder zu beraten und haben ein einziges Kind gehabt, was übergewichtig wurde und geraucht hat. Also da ist es so, die anderen Risikofaktoren niederzuhalten, dann kann man den atherosklerotischen Prozess um 10, 15, 20 Jahre hinauszögern. Ja?
Würden Sie dann raten, dass man das LDL absenken soll, wenn das zum Beispiel bei ungefähr 100 wäre?
Bei 100
auch wenn sonst keine Risikofaktoren
da sind? Bei 100 würde ich es nicht machen, mache aber bei diesen Kindern dann doch durchaus alle 2 bis 4 Jahre einmal ein Karotis-Duplex und schauen uns das an. In letzter Zeit haben wir also auch eine Gruppe von dem, wo hohes Risiko vorher liegt, Coronar-CT-Untersuchungen durchgeführt und dann durchaus Kinder herausgefunden, die mit 16, 17 bereits durchaus die Indikation für eine Coronarangiographie mit Intervention gehabt haben. Und dann natürlich ist die Situation eine ganz andere. Aber primär mit 100 wage ich es nicht, Kinder mit einem Statin-Ding zu therapieren.
Dann wieder eine Frage aus dem Internet. Wie compliant sind die Patienten bei einer Ernährungstherapie im Allgemeinen?
Also ich muss sagen, bei Kindern, wenn man frühzeitig beginnt, ist die Compliance überraschenderweise sehr gut. Also das ist unsere Erfahrung, dass die das wesentlich besser einhalten als Erwachsene. Es ist auch so, dass der Stellenwert der Fettzufuhr etwas weniger an Bedeutung hat. Es ist aber schon so, wie der Kollege vor mir schon gesagt hat, der Professor Delecat, es gibt natürlich die Lifestyle Modification. Da gibt es eine Studie, da haben die Patienten wirklich innerhalb eines Jahres im Mittel 15 Kilo abgenommen. Es ist kein einziger, hat seinen Body Mass Index normalisiert gehabt und nach 1,5 Jahren waren sie fast alle wieder am Ausgangswert des Gewichtes. Und dann hat man gesagt, ja, die haben so gut abgenommen und alles und damit hat man die ganze Diät abgeurteilt und gesagt, sie ist sinnlos. Ich glaube nicht, dass eine Therapie, die nach 1 Jahr erfolgreich ist und nach 2 Jahren wieder das Ausgangsgewicht erreicht ist, uns irgendeine Aussage gibt, ob eine Diät oder eine Langzeit-Lifestyle-Modification sinnvoll ist. Also ich glaube, das wird nach wie vor krass unterbewertet, weil natürlich jede Diät ist die Therapieform, die geringste Compliance hat. Sie bringen es 100-mal leichter zusammen, einen Patienten zu überzeugen, dass er 3 Pulver nimmt, als dass er auch nur beim Frühstück eine Diät einhält.
Eine Frage noch von Ihrer Seite, dann nehme ich noch eine Frage aus dem Internet. Wie erreicht man bei familiärer Hyperlipidämie am besten einen dauerhaft gesenkten LDL-Cholesterinwert?
Da ist es relativ sehr klar. Sind es sehr primär, steigen wir bei diesen Patienten mit Statinen ein. Das heißt, wir gehen hier in die Richtung der Primärprävention. Diese Werte, also zumindest unter 130, wollen wir erreichen. Ist es so, dass wir das weiter nicht erreichen, eskalieren wir mit einem Ezetimibe. Und dann ist es halt leider so, dass die Verschreibbarkeit der PCSK9-Inhibitoren ist ja skurril. Wenn das Hochrisikopatienten sind, muss ich warten, bis ich einen Coronarplak oder Coronarveränderungen nachweisen kann. Erst dann habe ich die Option, mit einem PCSK9-Inhibitor einzusteigen, was sicherlich nicht sinnvoll ist.
Eine Frage von meiner Seite noch. Sie haben ja erwähnt, dass die Holländer da so führend sind im Bereich Register. Wie schaut es in Österreich aus? Wann können wir damit rechnen, dass das eine suffiziente Form hat?
Es gibt jetzt wieder ganz große Anstrengungen und es sind durchaus mehrere Zentren, die hier mitarbeiten. Wir haben aber große Probleme, hier eine Finanzierung auf die Füße zu stellen. Es sind immer wieder Bundesländer, die dann das für 1 Jahr so ein Register unterstützen, sagen aber nach 1 Jahr muss ich das Register selbst erhalten, was absolut unmöglich ist, sodass es meiner Ansicht nach wieder ein sehr lohnender Versuch ist, aber ob es was wird, sind wir sehr gespannt.
Eine sehr politische Antwort und was schätzen Sie persönlich, wann wünschen Sie es natürlich sofort, aber wann
ist es realistisch? Es war halt eine Firma da, ich denke, hier könnten die Firmen auch noch einiges dazu beitragen, um hier einfach in die Diagnostik weiter voranzukommen. Gerade beim LP-Klein-A wäre es extrem sinnvoll, das zu machen.
Wenn es keine Fragen mehr gibt, herzlichen Dank, Herr Professor Derfler. Applaus